ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Possierliche Plage, wenn Waschbären überhand nehmen.
Solange sie einem nicht zu nahe kommen, kann man Waschbären sicher als possierliche Tierchen betrachten, aber sie fühlen sich eben leider oft in Vorgärten wohl. Sie durchwühlen gerne Mülltonnen und auch im Wald, ihrem natürlichen Lebensraum, gelten sie als eine invasive Tierart, also als eine Art, die andere Arten bedroht. Vögel, Amphibien und Reptilien zum Beispiel. Ursprünglich stammt der Waschbär aus Nordamerika, vor genau 90 Jahren allerdings begann seine Geschichte in Deutschland, genauer gesagt in Nordhessen. Dort wurden nämlich damals die ersten Waschbären auf die hessische Natur losgelassen. Und genau dorthin, wo das geschehen ist, hat unser Reporter Fabian Schmidt einen Förster begleitet.
Als erstes mal, wo befinden wir uns jetzt hier? Müsst ihr mal Christianseck.
Forstbeamter Eberhard Leicht steht mit der Karte in der Hand auf einer Lichtung im Nationalpark Kellerwald-Edersee. Er sucht einen historischen Ort. Hier, irgendwo in den Wäldern südlich des Örtchens Bringhausen, muss es damals passiert sein.
Am 12. April 1934 fuhr hier gegen 9 Uhr ein Kraftwagen des Forstamts Vöhl vor mit 3 Waldarbeitern und 2 großen Holzkisten. In jeder dieser Holzkisten war ein paar Waschbären, also insgesamt 4 Tiere. Die Kisten wurden abgeladen und die Kisten wurden geöffnet.
Danach passierte erstmal nichts. Die Tiere wollten nicht so recht aus ihren Kisten. Erst Tage später trauten sich die Waschbären und gingen in die Wildnis. Vorher kannten die Tiere nur die Gefangenschaft auf einer Pelztierfarm.
Der Besitzer dieser Zuchtfarm hat die Tiere dem Forstamt angeboten, wie er damals schrieb, aus reiner Freude die Natur zu bereichern. So ganz uneigennützig scheint das aber nicht gewesen zu sein. Denn im Jahr 1934 war man relativ nah noch zeitlich an der Weltwirtschaftskrise. Und der Pelzhandel ist ziemlich stark und drastisch zusammengebrochen.
Niemand konnte mehr etwas mit den Tieren anfangen.
Dazu kam noch, dass der Pelztierzüchter namens Rudolf Haag auch noch selber Jäger war und insgeheim natürlich die Hoffnung auch damit verknüpft hat, vielleicht eine weitere jagdbare Tierart hier in den Wäldern finden zu können.
Eberhard Leicht war selbst jahrelang Leiter des hiesigen Forstamtes. Er wollte wissen, was damals wirklich passiert ist und hat viel zur Geschichte der 4 Waschbären vom Edersee recherchiert. Hartnäckig hält sich zum Beispiel bis heute das Gerücht, Hermann Göring, damals unter anderem Reichsjägermeister, hätte etwas mit der Ansiedlung des Waschbären zu tun gehabt.
Dafür ergeben sich aber überhaupt keine Hinweise. Alles, was dokumentiert ist in den Akten, lässt eigentlich ziemlich deutlich werden, dass es sich um einen reinen Verwaltungsvorgang handelt.
Das Forstamt wollte eigentlich die Aktivitäten des neuen Waldbewohners akribisch überwachen. Doch in den Wirren des Zweiten Weltkriegs geriet das kleine Naturexperiment vom Edersee in Vergessenheit. Bis in den 50er Jahren plötzlich immer mehr Schäden durch Waschbären an Hausgärten gemeldet wurden.
Es muss eine Vermehrung stattgefunden haben, die dann so ein bisschen aus dem Blick und aus der Kontrolle geraten ist. Und als Ergebnis aber dieser ganzen Diskussion ist der Waschbär dann 1954 als jagdbares Wild erklärt worden und wird auch seitdem bejagt.
Doch es war bereits zu spät. Den Triumphzug des Waschbären konnte niemand mehr aufhalten. Wie groß genau die Population über die Jahrzehnte geworden ist, weiß niemand. Es dürften aber allein in Hessen hunderttausende Tiere sein. Experten wie Eberhard Leicht sind sich übrigens sicher. Nicht alle unsere heimischen Waschbären stammen von den 4 Tieren vom Edersee ab. Waschbärausbrüche und Aussetzungen kamen immer wieder vor. Viele sind aber längst vergessen.
Waschbären gehören hier bei uns in Deutschland nicht zu den heimischen Tierarten, auch wenn sie sich hier inzwischen allem Anschein nach ganz wie zu Hause fühlen. Genau heute, vor 90 Jahren, sind die ersten 4 Exemplare nach Hessen gekommen. Sie stammten aus Nordamerika und sie wurden am Edersee ausgesetzt. Von da an haben sie sich schnell vermehrt, denn der Waschbär hat hier bei uns ideale Lebensbedingungen mit Wasserflächen und Baumhöhlen und mit einem reich gedeckten Tisch voller Wald- und Kulturfrüchte mit Kleinsäugern und Vögeln als möglicher Nahrung. Heute gilt Kassel als Hauptstadt der europäischen Waschbärpopulation. Nirgendwo leben so viele Waschbären wie in dieser Gegend. Allerdings gibt es schon länger den Verdacht, dass der Waschbär die heimliche Artenvielfalt bedroht. Norbert Peter ist Biologe am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Frankfurter Goethe-Universität und er leitet das Großprojekt ZOWIAK. Das steht für zoonotische und wildtierökologische Auswirkungen invasiver Karnivoren. Einfach ausgedrückt untersucht er unter anderem, wie sich die Anwesenheit von Waschbären auf die heimische Tierwelt auswirkt. Norbert Peter ist außerdem Förster und Jäger. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Peter, Sie haben das Jagdverhalten des Waschbären unter anderem in Naturschutzgebieten hier bei uns in Hessen untersucht. Wie haben Sie das gemacht? Sich nachts auf die Lauer gelegt?
Ja, so kann man sich das fast vorstellen. Es geht darum, von wegen, wie Waschbären sich tatsächlich in so Ökosystemen, natürlichen Ökosystemen verhalten. Und wir haben in Kooperation mit Naturschutzverbänden und mit der Forstverwaltung Hessen-Forst dann Gebiete ausfindig gemacht, wo in der Vergangenheit tatsächlich solche Prädationen von Amphibien vorgekommen sind. Und die Plätze haben wir uns ganz genau angeguckt, haben da zum Beispiel Wildkameras aufgestellt und haben uns dann die Umgebung angeguckt in der Zeit, wo zum Beispiel dann die Amphibienleichen und auch da dann zum Beispiel auch tote Kröten und gehäutete Kröten dann gefunden, die wir dann untersucht haben. Und einfach nur, um zu gucken, wer ist schuld dran, wer hat es gemacht, und zum Schluss kam raus, dass es der Waschbär war.
Das heißt, Sie haben ihn überführen können, mit Hilfe welcher Indizien oder mit welchen Beobachtungen haben Sie ihn auf frischer Tat ertappt? Oder?
Das kann man, das haben wir gemacht mit Wildkameras, und wir haben es auf jeden Fall auch genetisch gemacht. Mit genetischen Markern kann man das machen. Die Zuhörer werden es vielleicht kennen, mit dem PCR-Verfahren, das ist ja in aller Munde mittlerweile nach Corona. Und da kann man ganz einfach nachweisen, welcher Predator, welches Säugetier, Raubsäugetier dann zum Beispiel dann irgendwas gefressen hat oder gerissen hat, wie der Biologe sagt.
Sie haben Kröten erwähnt als ein Opfer des Waschbären. Nun gibt es ja Erdkröten, die sogar Giftdrüsen auf der Haut haben. Wie kann denn der Waschbär denen gefährlich werden und sich nicht selber dabei töten?
Ja, zunächst einmal sind diese Giftdrüsen einfach so ein Repellens, einfach um die Art selbst vor irgendeinem Fraß zu schützen. Das ist natürlich entstanden in der Evolution. Und der Waschbär kann tatsächlich solche Kröten auch nutzen, indem der von unten, von hinten die Kröte anbeißt und zum Beispiel auch dann den Laichballen rausschlappert und dann die Kröten dann frisst. Also er geht ganz gezielt um diese Giftdrüsen herum, dass er da eben keine Bitterstoffe abbekommt. Also das ist ein Verhalten, was wir da gesehen haben und was im Prinzip auch mittlerweile bundesweit bekannt ist, dass das Waschbären so machen. Interessanterweise scheint es so zu sein, dass Waschbären dann auch dieses adaptierte Verhalten auch weitergeben. Und wir haben zum Beispiel auch gezeigt, dass auch zum Beispiel Feuersalamander oder auch die bedrohte Escolapnatter von Waschbären gefressen werden.
Also Schlangen werden auch von Waschbären gefressen. Ist das gut oder schlecht? Schlangen sind ja nun auch nicht unbedingt ungefährliche Tiere, ne?
Naja, also alle Reptilien und auch alle Amphibienarten sind ja erstmal in Deutschland sogar nach Bundesartenschutzverordnung geschützt. Erstmal. Und da muss man jetzt gucken, von wegen, welche Auswirkungen das haben. Und am Beispiel der Schlange, das war in dem Fall eine Escolap-Schlange im Main-Taunus-Kreis, die gehört tatsächlich zu den besonders streng geschützten Arten nach dieser europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Eine Richtlinie, die eben besondere Tiere unter Schutz stellt, weil sie zum Beispiel dann spezielle Ansprüche an ihre Habitat haben oder auch sehr, sehr selten vorkommen. Und die Escolap-Natter, die gehört zu den größten europäischen Schlangen übrigens und ist halt in ihrem Bestand bedroht. Und der Waschbär nutzt auch diese Nahrungsressourcen einfach, weil sie vorhanden sind. Und wenn die halt so selten vorkommen, dann kann das schon dann Auswirkungen auf die Gesamtpopulation von solchen geschützten Arten haben, die dann in ihrer Existenz tatsächlich gestört und geschädigt werden.
Also das heißt, der Waschbär hat eigentlich aus seiner Sicht schlechte Karten, was die Bedrohung durch uns Menschen angeht, denn er kommt in großer Zahl vor und er bedroht Tiere, die in kleiner Zahl vorkommen. Also der muss sich darauf gefasst machen, dass man ihm zur Leibe rückt.
Also der Waschbär an sich als Tierart kann ja nichts dafür, dass er plötzlich hier in Europa ankommt. Ja. Das ist ja erstmal diese grundsätzliche Fragestellung. Aber dass er eben Auswirkungen hat, auch im europäischen Umfeld, das ist wissenschaftlich mittlerweile belegt. Da gibt es ja Studien, übrigens auch eine ganz aktuelle Studie der Goethe-Universität Frankfurt. Und man muss im Prinzip die Frage zulassen, von wegen, es geht um Artenschutz, das ist so das übergeordnete Ziel. Und dann muss man gucken, wenn man diese Arten, die bedroht sind, in Deutschland heimisch vorkommen, wenn man die erhalten will, dann muss man gucken, dass die eben unter Schutz gestellt werden, so dass zum Beispiel auch Jäger wie der Waschbär, der bei uns eigentlich nicht heimisch vorkommt und auch keine Ökologie entsprechend vorweisen kann in Europa, dann irgendwie mit Managementplänen eben eingedämmt wird. Das muss man dann tun.
Waschbären dürfen ja gejagt werden. Hilft das denn der heimischen Tierwelt oder reicht das nicht aus? Müsste noch mehr gemacht werden, um den Bestand von Waschbären zu reduzieren?
Das hilft auf jeden Fall, wenn man das regional macht und in einem abgestimmten Verfahren dann umsetzt. Von wegen, es kann nicht sein, dass man irgendwo einzelne Waschbären fängt. Das würde eine Population nicht reduzieren. Aber wenn man das in definierten Gebieten macht, wo Arten vorkommen, die in ihrem Bestand bedroht sind, flächig, dann hat es auf jeden Fall Effekt. Das zeigen auch unsere Untersuchungen in den Naturräumen, wo wir das machen. Im Spessart zum Beispiel oder auch im Schlüchterner Raum, wo über längere Zeit Waschbären gefangen werden, dass sich da die Population tatsächlich dann auch reduzieren lassen.
Was meinen Sie, Herr Peter, lässt sich der Waschbär komplett aus Deutschland verdrängen?
Das wird nicht möglich sein, nee. Diese Tierart hat ein sehr hohes Adaptionsverhalten, eine sehr hohe Toleranz, was jetzt den Menschen angeht, menschlichen Aktivitäten angeht. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Waschbären im urbanen Raum so hohe Populationen erreichen können, weil die einfach auch zum Beispiel alle möglichen Quartieroptionen dann auch nutzen, die in einem Dorf oder in der Stadt vorhanden sind, plus Nahrungsressourcen, die flächenhaft vorhanden sind. Und das führt eben dazu, dass gerade so im urbanen Raum eben Waschbärpopulationen relativ hoch sind.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Vor 90 Jahren wurden zum ersten Mal Waschbären in Nordhessen ausgesetzt und die Stadt Kassel gilt heute als Waschbärhauptstadt Europas, wirbt sogar damit. Damals, als es anfing mit den Waschbären, in den 1930ern, galten diese nachtaktiven Raubtiere als spannend und exotisch. Aber mittlerweile haben viele Menschen richtig Angst vor ihnen, besonders in Nordhessen. Denn die Waschbären vermehren sich rasant und schrecken vor nichts zurück, um an Essen zu kommen. So manchen Garten haben sie schon verwüstet. Unsere Reporterin Lara Schehada war in der Waschbärhochburg unterwegs und hat mit Menschen gesprochen, die es schon mal mit Waschbären zu tun bekommen haben.
Ein Haus schöner als das andere. Hier in Kassels vorderem Westen liegt der Frühling in der Luft. Die Tulpen blühen, die Vögel zwitschern. Das bedeutet auch, es ist Waschbärzeit. Anja Kühling sieht in ihrer Straße fast jeden Tag welche. Meistens sind sie als Waschbär-Großfamilie unterwegs. Denn genau hier, wo jedes Einfamilienhaus eine Biotonne oder Kompost zu bieten hat, fühlen sie sich richtig wohl.
Ich hatte einmal einen in der Biotonne, der nicht mehr rauskam, weil die Tonne fast leer war. Das war auch noch ein junger Waschbär. Klar, die kommen manchmal nachts und machen dann auch ein bisschen Krach.
Aber an sich hat Anja Kühling nichts gegen die kleinen Wildtiere. Ihr geht es wie vielen Nachbarn. Früher fand sie die Tiere sogar ganz süß, bis sie plötzlich auch im Haus standen und zur Plage wurden.
Also aufmerksam gemacht wurden wir tatsächlich von Nachbarn. Wir hatten das gar nicht erst bemerkt, dass wir Waschbären auf dem Dach haben, beziehungsweise dann auch eben unter dem Dach. Die haben anscheinend Dachziegel hochgehoben, weil das Dach war auch noch nicht saniert. Und das war dann anscheinend auch einfach für die Waschbären. Und als ich dann hochging, habe da mal nachgeschaut, dann war da tatsächlich schon ein Nest mit Waschbärbabys.
Fortpflanzung ist das Stichwort. Mittlerweile leben in Deutschland laut National Geographic weit über 1 Million Waschbären. Und nicht umsonst gilt Kassel als die Waschbärhauptstadt Europas. Hier sind geschätzte 30.000 Waschbären unterwegs, ohne jegliche Berührungsängste mit der lauten Zivilisation. Kammerjäger Dennis Karl erwischt die Tiere meistens auf dem Dachboden.
Es ist jetzt ein paar Jahre her, da war eine Familie, die war im Urlaub und da ist eine ganze Waschbärfamilie über den Kamin in das Haus eingedrungen und hat dann dort 3 Wochen lang das komplette Haus verwüstet. Das war schon ein toller Anblick, als wir die Tür aufgemacht haben und die Waschbären alle in einer Reihe auf dem Sofa gesessen haben und drumherum war halt die ganze Wohnung komplett verwüstet.
Das Problem laut Dennis Karl, Waschbären fressen alles. Eine Plage für Hausbesitzer und für heimische Tierarten. Denn sie verwüsten nicht nur Dachböden, sondern räumen unter anderem auch Vogelnester aus. Abschießen durch Jäger ist zwar erlaubt, davon werden sie aber nicht weniger. Im Gegenteil, wenn man sie jagt, können sie sich sogar 2-mal im Jahr vermehren. Waschbären sind eben perfekt angepasst. Sie klettern, kriechen und sind nachtaktiv. In Kassel gibt es schon lange einen sogenannten Waschbärbeauftragten, der für seine Arbeit sogar Patent angemeldet hat. Er hat auch Anja Kühling geholfen.
Der hat dann gesagt, ja, also eigentlich gibt es nur eine Lösung. Das ist ein Elektrozaun und der wird dann an der Dachrinne befestigt und wenn der Stromkreis an ist und der Waschbär da dran fasst, kriegt er einen Stromschlag, der aber nicht lebensgefährlich für den Waschbären ist. Es ist einfach abschreckend.
Seitdem schaltet Anja Kühling immer abends den Dachstrom an. 1.000 Euro hat sie das Ganze etwa gekostet. Eigentlich, findet sie, sollte das eine Aufgabe für den Staat sein. Denn der Waschbär ist ein richtiger Vermehrungskünstler. So schnell werden wir ihn also nicht mehr los. Da sind sich Betroffene und Experten einig.
Heute vor 90 Jahren wurden am Edersee in Nordhessen 4 Waschbären aus Nordamerika ausgesetzt. Und heute klagt nicht nur Nordhessen über eine Waschbärenplage. Denn aus den ursprünglich 4 Tieren sind Tausende geworden und die haben sich über halb Europa verbreitet. Waschbären sind eine sogenannte invasive Art. Das heißt, sie stören die heimische Tierwelt und dürfen deshalb auch gejagt werden. Erlegte Waschbären landen dann unter Umständen bei Michael Reis. Er ist Inhaber der Wildfleischerei Wilderer Hütte im Dorf Kade im Kreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Und er bietet seit 2 Jahren auch Produkte aus Waschbärenfleisch an, also Buletten, Bratwürste oder Salami. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Waschbären zur Wurst zu verarbeiten?
Die Idee kam daher, wir haben die Wildfleischerei im Juli 22 eröffnet, habe einen relativ guten Instagram-Auftritt gehabt und der Landkreis hat mir im Nachhinein gesagt, Mensch, die haben mitgekriegt, da ist einer, der hat 20.000 Follower, den schreiben wir mal an. Und die haben mich angeschrieben, haben gesagt, ob ich nicht Lust habe, den Landkreis mit meinem Unternehmen auf der Grünen Woche, internationale Ernährungsmesse, vertreten möchte. Das war natürlich eine Auszeichnung und da kam halt die Idee, was Besonderes zu machen, zu kreieren. Und da ich schon mehrere Jahre vorher die Waschbärjagd intensiviert habe, beziehungsweise intensivieren musste, weil ich festgestellt habe, dass das Niederwild, Fasanen, Rebhühner, Kraniche tatsächlich auch keine Küken mehr hatten. Bei den Kranichen war es ja sehr stark zu merken, bei den Gänsen auch, hatte ich die Jagd darauf auf die Waschbären intensiviert und habe die bis dato immer weggeschmissen, ja, in die Tonne geschmissen und entsorgt. Und da kam mir halt die Idee, mach doch aus den Waschbären mal was, habe meinen zuständigen Veterinär informiert und der sagte, ja, kannst du machen, wir müssen halt eine Fleischbeschau wie bei den anderen Tieren auch, bei den Allesfressern eine Trichinuntersuchung machen. Somit war die Idee geboren und daraus entstand zum ersten die Waschbärbulette, das Waschbärbällchen, ein kleines Produkt aus Waschbärhack, 50 Gramm. Damit sind wir zur Grünen Woche gefahren und ja, sind dort das erste Mal auf Kunden getroffen. Die waren weitestgehend begeistert, natürlich auch überrascht. Kamen halt Sprüche wie, ob wir das ernst meinen oder ob das ein Joke ist. Ja, nee, wir meinen das ernst. Warum sind Sie denn hier? Wollen Sie ein Schnitzel essen auf der Ernährungsmesse oder vielleicht mal was Neues probieren? Und da haben Sie eigentlich recht. Ja, wir probieren mal. Und dieses positive Feedback, was tatsächlich von den Kunden kam, hat mich wirklich so ja, motiviert, das in den Hofladen aufzunehmen, das Produkt. Und parallel betreibe ich noch einen Imbisswagen für meine Wildprodukte, wo wir auf größere Feste gebucht werden. Und dort entstand dann halt, oder für den Wagen entstand die Waschbär-Bratwurst, weil der Kunde, der an den Imbisswagen kommt, der möchte halt was haben, ein Produkt. Ja, also der hat Hunger, wenn er am Imbisswagen kommt und der möchte nicht nur probieren, sondern möchte richtig was essen. Und die Bratwurst, die Waschbärbratwurst ist halt auch am Imbisswagen oder auch im Hofladen natürlich jetzt beziehungsweise im Onlineshop nicht mehr wegzudenken.
Abgesehen mal davon, dass das was Exotisches sein sollte, so haben Sie das ja gerade erzählt, dass das auch Ihre Absicht war, wollen Sie da auch dann einen Beitrag dazu leisten zur Bekämpfung der Waschbärenplage?
Treffen Sie eigentlich auf den Punkt, weil ursprünglich habe ich ja die Jagd darauf nicht betrieben, um wie kommerziell daraus Nutzen zu ziehen, sondern um grundsätzlich erstmal unsere heimische Natur zu schützen. Ja, wir bauen, kann man wahrscheinlich googeln, wie viele hunderte, tausende Kilometer Krötenzaun wir bauen in Deutschland jedes Jahr, um die Amphibien halt vor den Autos zu retten. Und wenn wir dieses Waschbärproblem nicht ein bisschen eindämmen, weil wir schaffen es nicht mehr, die irgendwie auszurotten bzw. zu minimieren, tatsächlich ist es so, wir schaffen nicht mal den Zuwachs zu fangen oder wegzuschießen. Mittlerweile haben wir ca. 8 bis 9 Millionen Waschbären in Deutschland. Wir müssten 3 Millionen schießen, fangen, um den Nachwuchs, nur alleine den Nachwuchs abzuschöpfen. Und ja, laut Jagdstatistik fangen wir 300 bis 400.000.
Das heißt, Sie müssen sich auch gar keine Sorgen darum machen, genügend Waschbären zu bekommen, um sie zu verarbeiten. Um mal eine Vorstellung zu bekommen von der Größenordnung, wie viele Waschbären verarbeiten Sie so pro Woche oder pro Monat?
Also es ist in den letzten Jahren sind natürlich mehrere hundert schon. Und dann kommt es natürlich darauf an, auf die Fangquote bzw. auf Jahreszeiten, Wetter. Jetzt ist es zum Beispiel auch so, ab Mitte nächster Woche habe ich mir gesagt, ab Mitte April stelle ich die Fallen nicht mehr, weil die Feen dann ihre Jungen bekommen und ja, auch da müssen wir schon ein bisschen drauf achten. Ich möchte halt nicht, dass die Jungtiere verhungern, weil ihre Mutter nicht wiederkommt. Somit wird natürlich die nächste Zeit die Fangquote ja gegen Null gehen, aber die letzten 8 Wochen waren Extremfänge.
Die wenigsten von uns werden Waschbärfleisch schon mal gegessen haben. Können Sie mal beschreiben, wie das schmeckt?
Die Frage höre ich ja auch nicht zum ersten Mal. Es ist schwierig. Viele Kunden, die diese Bällchen zum Beispiel essen, die beschreiben die halt immer sehr weich und fluffig.
Welches Waschbärfleischprodukt ist denn Ihr persönlicher Favorit?
Die Bällchen. Tatsächlich die Bällchen. Wenn wir die machen hier in der Firma, in der Fleischerei, dann nasche ich halt immer einen, den zweiten, den dritten und dann sage ich mal schon zu meiner Angestellten, jetzt Helgo, ich verkaufe die lieber. Ja, die schmecken wirklich lecker. Wobei, es ist natürlich so, also eine Motivation für mich ist natürlich immer, wenn ich direkt am Kunden bin mit dem Imbisswagen zum Beispiel, der Kunde ist ja skeptisch, na, nehme ich eine Waschbärbratwurst oder nicht? Und dann halt die Erleichterung in den Augen zu sehen, dass es ja doch ein tolles Produkt ist, ja, das motiviert und motiviert mich einfach immer wieder. Ja. Sind halt sehr überrascht. Die erwarten irgendwas ganz Krasses und dann sagen die halt, Mensch, endlich sind die kleinen Verbrecher zu was gut und sind glücklich, dass sie probiert haben. Und das ist für mich halt eine Motivation.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.